Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zum vierten Teil mit dem Titel «Das Leben im Reich des göttlichen Willens nach den Schriften» Luisa Picaretta. Und begrüßen dürfen wir bei uns im Studio die Schwester Monika Oertig und der Herr Manfred Anders. Grüß Gott miteinander und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Ja, grüße Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Sendereihe Das Leben im Reich des göttlichen Willens. Im letzten Vortrag haben wir die Frage behandelt, wie kann ich die Gabe des Lebens im göttlichen Willen erlangen und welche Rolle spielen die Kenntnisse dabei?
Ja, liebe Hörerfamilie vom Radio Gloria, auch ich begrüße Sie zu unserer vierten Sendung und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser heutiges Thema ist, wie lebe und bete ich im göttlichen Willen? Wir wollen jetzt zuerst ein Gebet zur Mutter und Königin vom göttlichen Willen beten. Liebe Mutter und Königin vom göttlichen Willen, wir haben Jesus in uns. Damit du zufrieden bist und in uns dasselbe findest wie in Jesus, schenken wir alles dir. Und liebe Mutter aller Herzen, wir möchten Jesus all das Wohlgefallen bereiten, das er an dir fand. So wollen wir eintreten in dein Herz, uns deine Liebe, deine treuen Dienste, alle deine Zärtlichkeiten und mütterliche Fürsorge aneignen, um sie Jesus zu schenken. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Ja, in meinem letzten Vortrag habe ich versucht darzulegen, dass wir uns mit der Menschheit Jesu vereinigen müssen, um wie Jesus selbst im göttlichen Willen zu wirken. Und in der heutigen Sendung möchte ich diesen Gedanken weiter ausführen, was Jesus Luisa darüber lehrt, wie sie in ihrem Wirken sich mit dem Wirken Jesus vereinigen kann. Denn im göttlichen Willen finden wir alle Handlungen Jesu, alles, was er gelebt hat. Jesus sagt zu Luisa, die Seele muss dahin kommen, auf Kosten seiner Heiligkeit zu leben. Und wie kommt die Seele so weit, ganz auf Kosten des göttlichen Willens zu leben? Jesus sagt im Band 12, am 12. April 1918 zu Luisa: Wenn sie alles tut, um mir zu gefallen, mich zu lieben und auf Kosten meines Willens zu leben, kommt sie so weit, wie ein Glied meines Leibes zu sein, und ich rühme mich dieser Glieder, als ob sie meine wären. Zitat Ende. Ja, die Seele löst sich in Jesus auf, sie verliert sich in ihm. Wie macht sie das? Sie tut das in ihren Akten, in allen ihren Handlungen. Sie löst ihre Gebete, ihre Arbeiten, ihre Liebe in Jesus auf, bis sie sagen kann, was Jesus gehört, das gehört auch mir. Unsere Handlungen sind miteinander so verschmolzen, dass sie eins werden. Und dazu sagt uns Jesus im Band 12 am 31. Januar 1918: Meine Tochter, verliere dich in mir. Löse dein Gebet in dem meinigen auf, so dass deines und meines ein einziges Gebet seien. Und man wird nicht erkennen, welches das deine und welches das meine ist. Deine Leiden, deine Werke, dein Wollen, deine Liebe, löse sie alle in meinen Leiden auf, in meinen Werken und so weiter, so dass sich die einen mit dem anderen vermischen, um eins zu werden, bis du sagen wirst, was Jesus gehört, ist mein, und ich, was dein ist, ist mein. Ja, so sagt Jesus weiter. Da bringt er ein sehr schönes Beispiel, dass wir uns das auch vorstellen können. Jesus sagt, stelle dir ein Glas Wasser vor, das in einem großen Wasserbehälter gegossen wird. Kannst du danach das Wasser des Glases vom Wasser des Behälters unterscheiden? Sicherlich nicht. Deshalb wiederhole zu deinem größten Gewinn und zu meiner höchsten Zufriedenheit oft, was immer du auch tust. Jesus, ich gieße das in dich aus, um nicht meinen Willen tun zu können, sondern den deinen. Und ich werde sofort mein Handeln in dich ausgießen. Zitat Ende. Ja, es handelt sich um einen Vorgang, der wohl ja das ganze Leben lang andauert. Das Menschliche wird bei jedem Akt in Gott aufgelöst. Also die menschliche Natur verliert sich in der göttlichen, bis das ganze Wesen des Menschen umgewandelt und vergöttlicht wird. Im göttlichen Willen lernen wir, wie Jesus zu beten. Und beten wie Jesus bedeutet, sich ganz in den göttlichen Willen ergießen. Also, dass wir eben eintreten, wie wir das beim letzten Mal auch gehört haben, in die Menschheit eintreten. Also die Menschheit Jesu hätte ohne seine Gottheit, ohne den göttlichen Willen, nicht für alle Seelen Wiedergutmachung leisten können. Im göttlichen Willen nahm er die Blicke aller Geschöpfe in seine Augen auf, die Bewegungen aller Menschen in seine Hände, die Schritte aller in seine Füße. Und wer in den göttlichen Willen eintritt, findet dort die Gebete und alle Handlungen Jesu, und er wird beginnen, wie Jesus zu leben, wie er zu beten. Das haben wir auch letztes Mal uns angeschaut, die ewige Wirkweise. Das heißt, dass Gott eben ein einziger, ewiger Akt ist. Und wenn wir eintreten in seine Menschheit, bekommen unsere Akte eine ewige Wirkweise. Ja, und wenn wir eintreten in die Menschheit Jesus, das ist dann eben diese Anpassung an die Form Jesu. Sie wird dann auf geheimnisvolle Weise geschehen. Und hier können wir an die Worte des heiligen Ludwig Maria Grigno von Maria als der Gussform denken. Wer sich im göttlichen Willen hingibt, der wird wie flüssiges Wachs in den Gottmenschen umgeformt. Jesus sagt uns im Band 11 am 3. Mai 1916: Meine Tochter, bete, aber bete, wie ich bete. Das bedeutet, ergieße dich ganz in meinen Willen. Und in ihm wirst du Gott und alle Geschöpfe finden. Und indem du alle Dinge der Geschöpfe dir zu eigen machst, wirst du sie Gott geben, als ob sie ein einziges Geschöpf wären. Denn der göttliche Wille ist der Besitzer von allen. Und du wirst zu Füßen der Gottheit die guten Akte legen, um ihr die Ehre zu geben, und die Schlechten, um für sie Wiedergutmachung zu leisten mit der Heiligkeit, Macht und Unermesslichkeit des göttlichen Willens, dem nichts entgeht. Das war das Leben meiner Menschheit auf Erden. So heilig es war, ich brauchte dieses göttliche Wollen, um dem Vater vollständige Genugtuung zu geben und die menschlichen Generationen zu erlösen. Denn nur in diesem göttlichen Wollen fand ich alle Generationen, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, und alle ihre Akte, Gedanken, Worte und so weiter, wie im Akt. Und diesem heiligen Wollen, ohne dass mir etwas entging, nahm ich alle Gedanken in meinen Geist auf. Und für jeden im Besonderen begab ich mich vor die höchste Majestät und leistete Wiedergutmachung für sie. Und in demselben Willen stieg ich in jeden geschöpflichen Geist herab und gab ihnen das Gut, das ich für ihre Intelligenzen erfleht hatte. In meine Blicke nahm ich alle Augen der Geschöpfe auf, in meine Stimme ihre Worte, in meine Bewegungen die ihren, in meine Hände ihre Werke, in mein Herz die Affekte, die Wünsche, in meine Füße die Schritte und in jedem, und indem ich sie mir zu eigen machte, leistete meine Menschheit in diesem göttlichen Wollen dem Vater Genugtuung und brachte die armen Geschöpfe in Sicherheit. Und der göttliche Vater war befriedigt, noch konnte er mich zurückweisen, da er selbst der heilige Wille ist. Hätte er sich vielleicht selbst abgelehnt? Nein, sicherlich nicht. Umso mehr, da er in diesen Akten vollkommene Heiligkeit fand, unerreichte und hinreißende Schönheit, höchste Liebe, unermessliche und ewige Akte, unbesiegbare Macht. Das war das ganze Leben meiner Menschheit auf Erden, vom ersten Augenblick meiner Empfängnis bis zu meinem letzten Atemzug, um es im Himmel und im heiligsten Sakrament fortzusetzen. Ja, und jetzt wendet Jesus sich an uns und sagt: Warum kannst nicht auch du das tun? Für den, der mich liebt, ist alles möglich. Vereint mit mir in meinem Willen, nimm und bringe vor die göttliche Majestät in deinen Gedanken die Gedanken aller, in deinen Augen die Blicke aller, in deinen Worten, in deinen Bewegungen, in den Affekten, den Wünschen die deiner Brüder, um Wiedergutmachung für sie zu leisten, um ihnen Licht, Gnade, Liebe zu erflehen. In meinem Willen wirst du dich in mir finden und in allen. Du wirst mein Leben führen, du wirst wie ich beten. Und der göttliche Vater wird darüber glücklich sein. Und der ganze Himmel wird zu dir sagen: Wer ist es, die uns von der Erde ruft? Wer ist es, die diesen heiligen Willen in sich einschließen will und uns alle zusammen umfasst? Wie viel Gutes kann die Erde erlangen, wenn sie den Himmel auf die Erde herabsteigen lässt? Zitat Ende. Ja, um im göttlichen Willen zu leben, haben wir auch gehört, dass es notwendig ist, dass wir uns in den Tugenden üben. Das heißt, wir müssen uns auch ganz entleeren, damit sich der göttliche Wille in uns anfühlen kann, damit sich das Reich des göttlichen Willens ganz in uns anfühlen kann. Und das heißt, dass wir uns selbst vergessen sollen. Also um in Gott zu verschwinden, muss sich das Geschöpf vergessen. Wenn wir, wie wir gehört haben, in die Menschheit Jesu eintreten, dann finden wir alle Akte Jesu, die er in seiner Menschheit getan hat. Da finde ich auch alle meine Akte, die ich tue und die Jesus für mich getan hat. Und da finde ich eben auch alle Akten aller Seelen, aller Zeiten. Und damit ich jetzt das Gleiche tun kann, so eben wie Jesus es sagt, muss ich mich dabei auch entleeren. Das heißt, mich entleeren, damit sich der göttliche Wille sich ganz in mir auffüllen kann. Und da brauche ich eben, wie gesagt, dass ich mich selbst vergesse. Sich selbst vergessen bedeutet auch seine eigenen Interessen, seine Absichten, seine eigenen Empfindungen und Urteile zu vergessen, sich ganz und vorbehaltlos in den Willen Gottes geben, ohne die Dinge untersuchen zu wollen, ohne eigentlich nachzuforschen. Und die Seele fragt dann nicht mehr, warum etwas geschieht. Sie überlegt nicht mehr, wie etwas geschieht. Sie versucht nicht mehr zu ergründen. Und dieser völlige Verzicht auf ihre menschlichen Einsichten löst die Seele in Gott auf. Also sie verliert sich in ihm. Sie verliert ihre Einsichten, das heißt ihre Grenzen. Sie lässt sich in Gott wie hineinfallen, wie ein Tropfen in den Ozean. Um sich zu vergessen, muss die Seele sich in Jesus erkennen, nicht in sich selbst. Jesus sagt uns das auch im Band 4 am 27. Juni 1900. Da sagt Jesus zu Luisa: Meine Tochter, ich will, dass du dich nicht mehr in dir, sondern nur in mir erkennst. So wirst du dich nicht mehr an dich erinnern, noch wirst du jemals wieder eine Erkenntnis von dir selbst haben, sondern du wirst dich an mich erinnern. Und dich nicht erkennend, wirst du die Erkenntnis von mir allein erwerben. In dem Maß, wie du dich vergisst und vernichtest, wirst du in der Erkenntnis von mir fortschreiten und dich nur in mir erkennen. Wenn du all dies getan hast, wirst du dich nicht mehr mit deinem Geist denken, sondern mit meinem. Du wirst nicht mehr mit deinen Augen sehen, du wirst nicht mehr mit deinem Mund sprechen, noch wirst du mit deinem Herzen schlagen, mit deinen Händen arbeiten oder mit deinen Füßen gehen, sondern wirst alles in meinen tun. Denn um sich nur in Gott zu erkennen, muss die Seele zu ihrem Ursprung gehen, zu ihrem Anfang zurückkehren. Gott, von dem sie kam, und alles ihrem Schöpfer angleichen. Und alles, was sie für sich behält und nicht ihrem Anfang gleichgestaltet ist, muss sie beseitigen und vernichten. Nur auf diese Art, nackt und vernichtet, kann sie zu ihrem Ursprung zurückkehren. Nur so kann sie sich nur in Gott erkennen, dem Zweck entsprechend handeln, für den sie erschaffen wurde. Deshalb muss sich die Seele untrennbar von mir machen, um sich vollkommen an mich anzupassen. Ja, da erinnert uns der Herr auch an das Gleichnis vom Weinstock. Also wer sich vergisst, erinnert sich schließlich gar nicht mehr an die Existenz des eigenen Wesens. Die Seele denkt nicht an sich, sondern eben an Gott. Und damit gibt sie ihm alles, also sie gibt ihm ihr ganzes Wesen und sie erwirbt Gott und mit ihm alle Güter, die sie besitzt. Genau das ist gemeint, wenn vom Leben im göttlichen Willen die Rede ist. Das ist auch, dass wir ihm das Vertrauen schenken, eben auch das Urvertrauen, das Gott in unsere Seele gelegt hat, dass er alles tut, dass er alles selber in mir machen will, dass ich wie ein Säugling in seinen Armen ruhen darf. Das sagt der Herr uns auch im Band 8 am 23. Juni 1907. Jesus sagt, der schönste Akt, der mir am meisten gefällt, ist die Hingabe in meinen Willen. Doch so sehr, dass die Seele sich nicht mehr an die Existenz ihres eigenen Wesens erinnert. Wenn man sich aber gänzlich in meinem Willen vernichtet, zerstört das eigene Sein und lässt das göttliche Sein erwerben. Deshalb gibt mir die Seele eine größere Ehre, wenn sie sich in meinem Willen hingibt. Denn sie gibt mir alles, was ich vom Geschöpf erbitten kann. Und sie erwirbt in mir das, was aus mir herausgekommen ist. Und die Seele wird zurückerwerben, was sie zurückerlangen sollte. Sie erwirbt Gott zurück mit allen Gütern, die Gott besitzt. Denn nur solange die Seele gänzlich im Willen Gottes bleibt, erwirbt sie Gott zurück. Doch wenn sie aus meinem Willen herausgeht, erwirbt sie ihr eigenes Wesen zurück, mit allen Übeln der verdorbenen Natur. Ja, Zitat Ende. Also wer an sich denkt, der denkt an seine menschliche Natur, die eben verdorben ist. Daher denkt er auf menschliche Weise und er denkt an sein irdisches Wohlergehen, er verfolgt irdische Interessen und eben dieses Denken an sich selbst bedeutet, wie Jesus sagt, alle Übel der verdorbenen menschlichen Natur zurückzuerwerben. Ja, und deshalb ist das Denken an sich selbst ein ebenso großes oder so ein großer, ja, man kann sagen, unschätzbarer Schaden. Und so werden wir auch die Übel unserer gefallenen menschlichen Natur nie loswerden. Und der Prozess der Vergöttlichung wird auf halber Höhe stehen bleiben. Ja, wer sich eben sich selbst ganz vergisst, der löst sein ganzes Wesen in Gott auf. Er nimmt nichts mehr von sich selbst, sondern alles von Gott. Und wenn wir immer an Jesus denken, auf ihn ausgerichtet sind und daran, ihn zu lieben, auch seine Liebe zu erwidern, wenn wir in diesem Liebesaustausch sind und bleiben und auch an die Ehre Gottes denken, an das Gute, dann verlassen wir unseren menschlichen Geist und nehmen den göttlichen. Und wenn wir sprechen, arbeiten, nur aus Liebe zu Gott, da nehmen wir nicht unseren Mund und unsere Hände, sondern Mund und Hände Jesu. Und die Seele kommt so weit, dass sie sich gar nicht mehr erkennt, sondern nur noch das göttliche Wesen in ihr. Ja, jetzt mal bis dahin. Wir wollen jetzt eine Musikpause einschalten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen den Vortrag fortsetzen. Sich selbst ganz in Jesus zu vergessen, das erinnert uns an das Wort in der Heiligen Schrift, wo der Herr sagt, wer sein Leben behalten wird, will, der wird es verlieren, und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Ja, das Leben im göttlichen Willen bedeutet nicht, dass sich unser menschlicher Wille im göttlichen Willen auflöst oder unsere Person auflöst, sondern dass wir dem Herrn in uns vollen Raum geben. Wir haben ja in der letzten Sendung schon gehört, wir müssen sozusagen einen Perspektivwechsel vornehmen. Zum Beispiel, wenn wir beten, dass wir dann wirklich sagen, es ist Jesus, der jetzt in mir beten will und ich bete mit ihm. Oder es ist Jesus, der arbeiten will und ich arbeite mit ihm. So, dass Jesus der Hauptakteur ist und ich ihm eigentlich nur folge in dem, was er tun will. Und das erfordert, dass wir eben in unserem Alltag sensibel werden, dass wir wirklich fragen, Herr, was willst du heute in mir tun? Wir müssen also ganz von unserem gewohnten Denken wegkommen. Unser menschlicher Wille ist ja in der Regel ganz auf sich selbst ausgerichtet. Selbst wenn wir beten oder wenn wir gute Werke tun, schauen wir irgendwo immer noch unbewusst, ja, was springt da für mich bei heraus? Und da schleicht sich dann auch im Gebet sehr oft ein geheimer Stolz ein. Wir erinnern uns an die Stelle vom selbstgerechten Pharisäer, der vor den Herrn tritt und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ja, und sich selbst dann eben alles Gute zuschreibt. Im göttlichen Willen ist das anders. Der Herr, wenn wir ihm unseren Willen übergeben und aufopfern, dann fängt er an, in uns zu wirken und führt uns in unsere eigene Ohnmacht. Wir spüren immer mehr, dass wir ohne ihn nichts tun können. Ganz so, wie Jesus es ja im Evangelium des heiligen Johannes auch sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt also nicht, ohne mich könnt ihr nur ein bisschen tun, sondern wirklich nichts. Wenn Luisa morgens ihr Gebet begonnen hat, ihren Tag, dann war ihr erstes Wort, ich bin nichts und Gott ist alles. Und das heißt eben einfach, dass sie war sich dessen ganz bewusst, dass sie ohne ihn nichts tun kann. Luisa schreibt einmal, die Seele bekommt sogar einen Widerwillen gegen alles, was sie aus sich, einen Widerwillen dagegen, etwas aus sich selbst heraus zu tun. In ihren Schriften beschreibt sie dann auch die falschen Heiligkeiten, und es ist erstaunlich, man erkennt sich in vielen Dingen ja auch wieder, wo sie dann einfach wirklich aufzeigt, wie immer wieder unser Ich sich da einschleicht, um auf seine Kosten zu kommen. Der Herr sagt, und das führt natürlich sehr oft auch zu einer Art von Skrupulantismus, dass man sich damit mit der eigenen Heiligkeit beschäftigt. Ja, wie weit bin ich schon auf dem Weg? Oder dass man sich übermäßig mit seinen Fehlern beschäftigt. Auch Luisa war manchmal versucht, das zu tun, und der Herr hat sie dann sofort gestoppt und sagt, was tust du? Willst du Zeit verlieren? Und er lehrte sie, du sollst dich einzig und allein darum kümmern, mich zu lieben und alles aus Liebe zu mir zu tun. Und dann werde ich mich um deine Schwächen und Unvollkommenheiten kümmern. Luisa kam schließlich so weit, dass sie überhaupt gar nicht mehr darüber nachdachte, ob sie warm oder kalt ist, ob sie liebt oder wenig oder viel liebt. Ihr Blick war ganz auf den Herrn ausgerichtet. Und das war die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, ganz auf den Vater ausgerichtet, ganz auf seine Verherrlichung. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, ja, eine spezielle Art des Betens, die der Herr Luisa gelehrt hat. Wir müssen uns nochmal daran erinnern, dass ja dass es nichts gibt, was außerhalb des göttlichen Willens existiert. Alles, was uns begegnet, in der Natur, in der Schöpfung, überall, fließt uns die Liebe Gottes zu. Er hat alles aus Liebe zu uns erschaffen. Aber durch unseren menschlichen Willen und in die Akte, die wir im menschlichen Willen, also aus uns selbst heraus tun, bildet sich so viel Finsternis um unsere Seele, dass wir die Liebe Gottes überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Wir haben den Eindruck, dass die ganze Schöpfung wie eine leblose Maschine ist, also eine Maschine des Universums. Und wir sind uns gar nicht bewusst, dass alles belebt ist vom göttlichen Willen, dass der göttliche Wille alles im Dasein erhält. Adam vor dem Sündenfall konnte Gott in allen Werken der Schöpfung erkennen und er war als das Haupt der ganzen Schöpfung berufen. Er sollte die Stimme für die ganze Schöpfung sein, um Gott zu verherrlichen. Und dies ist das erste Recht des Schöpfers, dass er die Liebe, die er uns schenkt, dass er dafür eben eine Gegenliebe erhält, dass wir diese Liebe in uns aufnehmen und ihm zurückschenken. So hat Luisa diese besondere Art des Betens gelernt, die wir auch schon in der Heiligen Schrift finden, zum Beispiel im Gesang der drei Jünglinge im Feuerofen, im Buch Daniel, wo sie Gott verherrlichen in allen Werken der Schöpfung. Oder wir finden diese Art des Betens auch in den Psalmen an vielen Stellen, aber auch im sogenannten Sonnengesang des heiligen Franziskus. Ja, was ist jetzt das Besondere an der Art des Betens, die Jesus lehrt? Jesus lehrt Luisa, in den göttlichen Willen einzutreten und indem sie den göttlichen Willen in sich aufnimmt und ihren menschlichen Willen darin sozusagen wie vernichtet oder aufgeopfert hält, kann die Liebe Gottes eben auf göttliche Art und Weise aufnehmen und ihm auf göttliche Weise zurückschenken. Luisa schreibt sehr oft: Ich folgte den Werken des göttlichen Wollens. Und so schreibt sie einmal: Während ich mich im heiligen Wollen Gottes versenkte, um Gott in Liebe all das zu vergelten, was er in der Schöpfung aus Liebe zu den Geschöpfen getan hatte, kam mir der Gedanke, dass es nicht nötig sei, das zu tun, noch sei es meinem Jesus willkommen, auf diese Art zu beten. Das seien Fantasien und Erfindungen von mir. Und mein stets liebenswürdiger Jesus, der sich in meinem Inneren bewegte, sagte zu mir: Meine Tochter, du musst wissen, dass diese Art zu beten, das heißt, Gott in Liebe für alle von ihm geschaffenen Dinge zu vergelten, ein göttliches Recht ist und die erste Pflicht des Geschöpfes. Die Schöpfung wurde aus Liebe zum Menschen gemacht. Ja, unsere Liebe war sogar so groß, dass wir so viele Himmel geschaffen hätten, wenn es nötig gewesen wäre, so viele Sonnen, Sterne, Meere, Erden, Pflanzen und alles Übrige, als so viele Geschöpfe das Licht der Erde erblicken sollten, damit jedes von ihnen eine eigene Schöpfung für sich, ein Universum ganz für sich hätte. Und tatsächlich, wie von allem Erschaffenen, nur Adam der Zuschauer von der ganzen Schöpfung war, so konnte er jedes Gut genießen, das er wollte. Wenn wir das nun nicht getan haben, also für jeden eigenen Menschen eine eigene Schöpfung hervorzubringen, so deshalb, weil der Mensch alles auf dieselbe Weise genießen konnte, als ob es das Seine wäre, als ob, obwohl sich die anderen auch daran erfreuen. Also jeder kann die Schöpfung so nehmen, als ob Gott sie ganz allein für ihn geschaffen hätte. Und da Gott durch alle geschaffenen Dinge seine Liebe zu jeder Seele vereinte, hatte sie die Pflicht, in Dankbarkeit demjenigen zu vergelten, der so viel für sie getan hatte. Gott nicht in Liebe für alles, was er bei der Schöpfung des Menschen getan hat, zu vergelten, ist der erste Betrug, den das Geschöpf an Gott begeht, eine unrechtmäßige Bemächtigung seiner Gaben, ohne im Geringsten anzuerkennen, woher sie kommen und wer den Menschen so sehr geliebt hat. Deshalb ist es die erste Pflicht des Geschöpfes. Und diese Pflicht ist so unerlässlich und wichtig, dass jene, die sich unsere ganze Ehre zu Herzen genommen hat, unsere Verteidigung unserer Interesse, nichts anderes tat, als durch alle Sphären zu gehen. Der Herr spricht hier von seiner heiligsten Mutter. Dass sie nichts anderes tat, als durch alle Sphären zu gehen, vom kleinsten bis zum größten der von Gott erschaffenen Dinge, um ihre Erwiderung der Liebe, der Verherrlichung, des Dankes für alle und dem Namen aller Menschengeschlechter einzuprägen. Ach ja, es war gerade meine zärtliche himmlische Mutter, die Himmel und Erde mit der Genugtuung für alles, was Gott in der Schöpfung getan hatte, erfüllte. Nach ihr war es dann meine Menschheit, die diese hochheilige Pflicht erfüllte, welche das Geschöpf so sehr versäumt hatte und die meinen himmlischen Vater gegen den schuldigen Menschen geneigt machte. Es waren also meine Gebete und jene meiner unzertrennlichen Mutter. Willst du daher nicht meine eigenen Gebete wiederholen? Ja, ich habe dich vielmehr dazu in mein Wollen gerufen, damit du dich mit uns verbindest und unseren Akten folgst und sie wiederholst. Das war also die Art und Weise, wie Jesus und auch seine heiligste Mutter gebetet haben. Sie sind durch alle Werke der Schöpfung gegangen und haben überall ihr Ich liebe dich hineingelegt. Und so hat Luisa es einmal getan, als sie die Sonne betrachtete und dem Herrn gesagt: Ich liebe dich in derselben Liebe, in welche du in die Sonne für mich hineingelegt hast. Aber das ist mir noch nicht genug. Ich mache mir die Glut deiner Liebe zu eigen, mit welcher du mich in der Sonne liebst. Ich mache sie mir zu eigen, um dich in derselben Glut zu lieben. Und mit dem Licht der Sonne will ich mein kleines Ich liebe dich ausbreiten in die ganze Schöpfung, um überall auf alles, was das Licht der Sonne berührt, mein Ich liebe dich hineinzulegen und in alle Seelen, die dieses Sonnenlicht in sich aufnehmen, allen Seelen will ich meinen kleinen Refrain widerhallen lassen: Ich liebe dich, ich danke dir, ich bete dich an, so als hätten alle Seelen aller Zeiten deine Liebe im Licht der Sonne ganz in sich aufgenommen und dich mit derselben Glut deiner Liebe geliebt. Ja, die Seele wird erfinderisch, wenn sie auf diese Art und Weise durch die Schöpfung geht und überall ihr Ich liebe dich, ich danke dir, ich bete dich an hineinlegt. Ja, sie geht so weit, dass sie eben auf diese Weise alle Werke der Schöpfung in ihre Seele aufnimmt. Und der Herr kann auf diese Art und Weise eine geistige Schöpfung in der Seele hervorbringen. Luisa sah, wenn sie in den göttlichen Willen eintritt, sich selber als kleines Mädchen, das aus sich selber herauskam, in einen unendlich großen Raum eintrat. Und da gab es ein Zentrum in diesem unendlichen Raum, das war die allerheiligste Dreifaltigkeit. Und sie bewegte sich, während sie auf dem Weg zur allerheiligsten Dreifaltigkeit war, begegnen ihr alle Werke der Schöpfung. Überall legte sie ihr kleines Ich liebe dich, danke dir, bete dich an hinein. Und dabei wurden Sonnen und Sterne gebildet. Einmal fragte sie den Herrn, was das bedeutet, dieser unendliche Raum. Und der Herr sagte ihr: Dieser unendliche Raum ist deine Seele und das kleine Mädchen ist eben deine Seele, die als neugeborene Tochter des göttlichen Willens aus dir herauskommt und sich auf den ewigen Schöpfer hinzubewegt. Und dabei bringt sie ihm alle Werke der Schöpfung als ebenso viele Akte der Liebe. Und so will der Herr in jeder Seele eben einen der ein unendlicher Raum ist, die ganze Schöpfung abbilden. Die Seele soll die ganze Schöpfung in sich aufnehmen, als ebenso viele Liebesakte Gottes, und sie ihm zurückschenken. Ja, das sind Geheimnisse, da dringen wir nur nach und nach ein, wenn wir uns in dieses Leben vertiefen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit, und wir hoffen, dass wir Ihr Interesse für die Botschaft Luisa Picaretas wecken konnten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite, zum Beispiel über Bücher und Schriften, auch Gebetbücher, über Einkehrtage und Exerzitien, die wir zu diesem Thema auch im nächsten Jahr wieder halten werden. Die nächsten Exerzitien werden wir im Klausenhof in Flüerli Anfang März und Anfang April 2019 halten. Auf unserer Webseite fiat3herzen.ch finden Sie also Informationen zu Büchern und Schriften und zu Terminen und alles weitere, was es dazu gibt. Wir verabschieden. Die Bücher über die Schriften Luisa Picaretas sind erschienen im Verlag Salvator Mundi. Die sind in der Schweiz erhältlich beim Pavis Verlag. Ja, Sie können sich da weiter informieren. Ich verabschiede mich jetzt hiermit und gebe das Wort an Schwester Monika.
Ja, so verabschieden wir uns hiermit gemeinsam von Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen gesegneten Tag und eine gnadenreiche Adventszeit im göttlichen Willen. Und danken auch dem heiligsten göttlichen Willen mit dem Lied Fiat Voluntas Tua.
Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, fiat mi. Secundum verbum tuum adveniat, adveniat, regnum divinum tuum
Herzlichen Dank. Das war der vierte und letzte Teil unserer Sendereihe mit dem Titel «Das Leben im Reich des göttlichen Willens» nach den Schriften Luisa Picaretta. Ein herzliches Vergelt's Gott der Schwester Monika und Herr Manfred Anders. Schwester Monika und Herr Anders, wir wünschen Ihnen Gottes Segen, Freude und viel Segen bei der Arbeit und Verkünden vom Buch vom göttlichen Willen nach den Schriften von der Luisa Picaretta. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie bei uns waren und Radio Gloria eingeschaltet haben. Gottes Segen.